Ja, Teil 2 der Big Show 736, Sportradio 360. Nur ein kurzer Auftakt, damit ihr wisst nochmal, was euch jetzt hier erwartet. Es erwartet euch Sven Heist mit dem Bericht aus Glasgow. Es erwartet euch die Biathlon-Weltmeisterin von 2021, Lisa Hauser. Und es erwarten euch Tom Heberlein und Lukas Zara mit dem Skiteil. Auf geht's! Herrschaften, je älter ich werde, umso fremder wird mir Neid. Und natürlich verspüre ich keinen Neid, dass ich nicht wie Sven Heist, sondern dass nur Sven Heist am Dienstagabend in Glasgow bei diesem unfassbaren Fußballspiel war zwischen Schottland und Dänemark. Aber lieber Sven, guten Morgen nach London. Ich wäre doch gerne an deiner Seite gesessen.
Und ich hätte dich auch sehr gerne an meiner Seite gehabt, Jens. Aber ich berichte dir alles, was du wissen möchtest.
Es war ja, und du hast es ja in der Süddeutschen Zeitung dann auch geschrieben, ich meine, nicht genug damit, dass es ein 4:2 war, aber drei dieser vier Tore, die die Schotten geschossen haben, verbinde ich jetzt nicht zwingend mit schottischen, gut, vielleicht ein Weitschuss, ja, meinetwegen, das 3:2 dann. Aber Scott McTominay, dieser Fallrückzieher, spürt man sowas schon vor, wie war die Stimmung oder wie war die Antizipation vor dem Spiel? Weil ich hatte so den Eindruck, die Bilder aus Österreich, die ich natürlich in erster Linie verfolgt habe, da war schon auch ein gerüttelt Maß an, naja, ich würde sagen Angst. Hast du irgendwie so einen Vibe mitbekommen, dass die Schotten gemerkt haben, das ist unsere große Chance und wir können selbst eine ganz, ganz starke Nation wie Dänemark packen?
Vor dem Spiel hattest du das Gefühl, Jens, dass es die einzige und letzte Chance der Schotten ist, jemals noch zu einer Weltmeisterschaft zu fahren. Das hat diesen ganzen Abend charakterisiert. Die Nation wartet seit 28 Jahren darauf, zu einer Weltmeisterschaft zu fahren. Jetzt wirst du sagen, das ist genauso lang wie Österreich. Ja, ist richtig. Aber die Schotten waren vor 150 Jahren Teil vom ersten offiziellen Länderspiel. Schottland stellt mit Celtic und den Rangers zwei der größten Fußballvereine der Welt. Die Tradition dieses Landes mit dem Spiel, die ist unfassbar groß. Und dadurch sind diese 28 Jahre gefühlt 280 Jahre für die Schotten. Und sie sind so oft knapp tragisch gescheitert, dass sie wussten, wenn sich das jetzt weiter fortsetzt, das ist ja auch eine mentale Geschichte. Da geht es ja nicht nur um das Fußballerische alleine. Und diese Chance, ein Heimspiel zu haben gegen Dänemark, das du gewinnen musst, um direkt zur WM zu fahren, da war sich jeder bewusst, das kommt nicht so oft. Die Mentalität der Schotten ist, wir werden schon irgendwas finden in dem Spiel, damit uns es am Ende nicht gelingt, zur WM zu fahren. Und diesmal haben sie sich alle zusammengerissen und gesagt, komm, also heute klappt's. Und ich habe mir bei dem Radiosender Clyde One die Vorberichterstattung über mehrere Stunden angehört. Und da haben sie dann alle möglichen Leute befragt, aus Aberdeen, aus Edinburgh, aus Glasgow und noch zu viel kleineren Ortschaften. Und alle haben gesagt, heute schaffen wir es. Und es hat dann dazu geführt, dass der Moderator dann irgendwann zu seinem Experten gesagt hat, sag mal, ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn all unsere schottischen Landsleute heute zuversichtlich sind? Das kenne ich ja gar nicht. So, und genau das, was sich da im Vorfeld aufgebaut hat, das hat sich dann bei der Nationalhymne entladen. Ich hatte das Glück, schon ein paar Mal in Hampton gewesen zu sein, aber dieses Mal vor Anpfiff, das hast du sofort gemerkt, das war eine One-Time-Occasion, das hatte ich so in der Form nie erlebt, das haben dir alle Spieler, alle Trainer nach der Partie unisono wiedergegeben, da gab es ein paar kurze Klänge auf dem Dudelsack und dann haben sie a cappella 50.000 ihre Nationalhymne gesungen, da war klar, was auf dem Spiel steht und es war klar, dass es ein großer Abend werden würde und das ist ja dann auch eingetroffen.
Vom Spielverlauf her hätte es ja, also nicht, natürlich, sie sind früh in Führung gegangen, aber dann kommt der Ausgleich, dann gehen sie wieder in Führung. Und habe ich das richtig gelesen? Im Grunde genommen war die Feier noch gar nicht zu Ende, hat Dänemark schon wieder ausgeglichen. Und in dem Moment hätte ich halt gedacht, wie gesagt, ich war natürlich hauptberuflich oder hauptinteressiert am gleichzeitig stattfindenden Österreich-Spiel. Aber das wäre doch der Moment gewesen, wo genau das eintritt, Sven, was du beschrieben hast. Dieser sofortige Ausgleich der Dänen, dann halt nicht. Und es war aber dann halt schon. Und das fand ich dann wieder fantastisch. Ich habe eine 10-minütige Zusammenfassung des Spiels gesehen. was ja deutlich mehr ist. Und das bewundere ich. Und das dritte Tor, natürlich fantastischer Weitschuss, dann dieser Schuss von der Mittellinie über Kaspar Schmeichel hinweg. Es hat alles zusammengepasst, aber gab es diese 2 bis 8 Minuten zwischen dem 2:2 und zwischen dem 3:2, wo das Herz dann doch wieder in die Hose gesunken ist?
Wenn wir uns das nächste Mal sehen, Jens, dann schauen wir uns doch mal eine 90-minütige Zusammenfassung an, wenn du möchtest. Ich würde es auch als Kommandant sehen. Die Schotten legen so los, wie sie es mussten. Volles Risiko, volle Intensität, voll drauf, die Zuschauer sofort hinter sich bringen. Und dann flankt da, ich glaube, Ben Doak war es, in die Mitte rein und du siehst mit McTominay und der steigt dann da hoch, Jens. Und auf der Tribüne denkst du, sag mal, was machst du da? Was soll das? Willst du da jetzt das Zidane-Tor vom Champions League-Finale in Glasgow 2002 kopieren? Lass das, versuch den Ball zu köpfen. Und dann guckst du halt da weiter zu und dann trifft er den Ball, gefühlt auf 2,50 Meter Höhe und der Ball geht ins Netz. Unfassbares Tor. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so einen Fallrückzieher schon mal gesehen habe. Jetzt reden wir vielleicht über Ronaldo in Turin, aber das war nochmal 50 Zentimeter hoch, höher. Und dann denkst du, Freunde, was spielt sich hier eigentlich ab? Aber die Reaktion darauf war entscheidend. Du hast in dem Moment, wo der Jubeleinlage vorbei war, haben die Schotten realisiert, oh Mann, das Tor ist ein bisschen früh gefallen. Das sind noch 87 Minuten, wo wir jetzt dieses 1:0 verteidigen müssen. Ein Kumpel von mir aus Glasgow hat mir sofort in dem Moment eine SMS geschrieben, hat gesagt, park the bus. So, und das haben sie dann auch gemacht, aber nicht, weil sie es wollten, Jens, sondern weil sie nicht anders konnten. Du hast förmlich gespürt, wie die Beine, wie die Hände, alles hat angefangen zu zittern. Wie kriegen wir dieses Ergebnis rum? Wir sind so nah dran. So, sie haben ja keinen Ball mehr vorne halten können. Sie sind hinten reingedrängt worden, eine Chance der Dänen nach dem anderen. Du konntest wirklich die Uhr danach stellen, wann der Ausgleichstreffer fällt. So, der ist dann kurz nach der Halbzeit gefallen und danach war absolute Schockstarre in den Hemden. Die haben gewusst, die müssen ein Tor schießen, aber die Dänen, die sind sowas von spielerisch überlegen. Wie sollen wir da ein Tor schießen? So, und dann ist auf einmal eine Unruhe entstanden in der Mannschaft, eine ganz komische Atmosphäre, die du kaum beschreiben kannst. Und jeder hat so gewusst, es muss irgendwas, muss halt vom Himmel fallen. Und vom Himmel ist halt dann diese gelb-rote Karte für die Dänen gefallen, die aus meiner Sicht auch absolut gerechtfertigt war. Durch diese Überzahlsituation ist der Druck allerdings noch größer geworden auf die Schotten. Dann war ja diese Analogie praktisch, hey Freunde, ihr spielt zu Hause, ihr müsst gewinnen, jetzt seid ihr auch noch ein Mann mehr. Was wollt ihr denn noch für eine bessere Chance haben? Aber das überdreht sich ja auch auf die Spieler. Und sie haben dann mehr zurückgepasst als nach vorne. Bis sie sich dann diesen Eckball erarbeitet habe, der aus meiner Sicht direkt ins Tor geht. Ob da jemand nochmal mit der Fußspitze dran war oder nicht, das war für mich ein wunderbarer, direkt verwandelter Eckball, was sich eingereiht hat in das Raumtor von McTominay. Mit diesem 2:1 kam mal kurz auf, hey Freunde, also jetzt seid ihr noch näher dran. Ihr seid jetzt sogar noch in Führung und in Überzahl. Und, by the way, es ist ja nur noch eine halbe Stunde zu spielen. Aber die Schotten haben es wieder nicht verkraftet, Jens. Wieder alle Mann nach hinten rein, kein Druck mehr auf den Ball. Jeder, der den Ball hatte, wollte ihn nur noch so schnell wie möglich wegschießen. Und wieder wusstest du, es wird der Ausgleich fallen. Es ließ sich nicht vermeiden, wenn du das Spiel liegst. Und dann fällt auch das 2:2. Und mit dem 2:2, Jens, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass jetzt ein anderes Spiel eintritt. Denn nach dem 2:2 wurde für einen Moment in Hampton vergessen, was auf dem Spiel steht. Da war es nur noch die absolut pure Verzweiflung. Wir sind ein Mann mehr, wir haben 10 Minuten, wir müssen ein Tor schießen, alles nach vorne, vergesst den ganzen Rahmen. So haben sie dann gespielt. Das war fast ein anarchisches Spiel dann 10 Minuten lang. Und da hatten sie dann auch ihre besten Chancen, 2-3 Mal knapp vorbei. So, und natürlich waren die Schlagzeilen geschrieben, die nächste klassische schottische Tragödie steht an, sie kriegen es nicht hin und dann glaube ich, kommt dann tatsächlich, kann man dann so sagen, all diese ganzen knappen Entscheidungen, die 30 Jahre lang gegen dich gelaufen sind, die sind dann in dieser einen Szene für Schottland gelaufen, als der Däne am Strafraum den Ball nicht richtig trifft und ihn genau so in diesen Laufweg von Tierney legt, dass der direkt abschießen kann. Und wenn du dann diesen Schuss, diesen Schlenzschuss anguckst, der geht an mehreren Dänen, aber sowas von hauchzart vorbei, das ist eigentlich kaum zu glauben. Eigentlich war das dann vorgeschrieben, dass der so reingeht. So, und das, was danach passiert ist, ist natürlich dann eine gigantische Euphorie, weil nach diesem 3:2 war dann selbst allen Schotten, allen leidgeplagten Schotten klar, dieses Spiel werden sie gewinnen. Und das haben sie dann auch dem Spiel angemessen, würdig aus 50 Metern mit dem 4:2 auch unterstrichen.
Also zwei random Beobachtungen auch von mir. Ich dachte mir dasselbe. Ein professioneller Fußballspieler, nämlich der Däne, ist nicht in der Lage, den Ball so zu treffen, dass er ihn einfach weghaut. Da müssen so viele Dinge zusammenkommen. Und die andere random Bemerkung von mir ist übrigens, so wie Rasmus Højlund den Elfmeter geschossen hat, so muss man Elfmeter schießen. Aber das ist mir nur aufgefallen. Okay, die Dänen müssen in die Barrage, wie man in Österreich sagt, warum auch immer. Ich habe dieses Wort erst vor 10 Jahren kennengelernt, aber man sagt es offenbar. Aber zurück zu den Schotten nochmal. Scott McTominay sagt mir was, aber kann man bei den Schotten dieses alte, abgedroschene, die Mannschaft ist der Star, auch nehmen? Weil dieser herausragende Fußballer, okay, bei den Norwegern, die wir vorhin auch schon besprochen, natürlich ist Haaland der Star, aber Ødegaard ist schon auch ein sehr, sehr guter Fußballspieler, aber Haaland steht noch ein bisschen drüber. Bei den Schotten gibt es da, und ich habe ja ganz, ganz herzlich wenig Ahnung vom schottischen Fußball, ist da die Mannschaft als Ganzes jetzt auch der Star?
Aus meiner Sicht wäre das Land mit dir beleidigt, Jens, wenn du die Mannschaft als Star ansehen würdest. Und auch die Mannschaft würde das nicht akzeptieren. Der Star ist immer in Schottland die Nation. Und diese 50.000, die da mit dazugehören in Hampden. Man ist nach wie vor geneigt zu sagen, dass Schottland grundsätzlich über das Kollektiv kommt. Und wenn du siehst, wie die Spieler miteinander umgehen und wenn du siehst, was das für eine Einheit geworden ist über die vergangenen Jahre, dann ist das natürlich ein großes Faustpfand. Aber das alleine bringt dich heute nicht mehr zu einer Weltmeisterschaft. Das hat ja Schottland jetzt über 30 Jahre lang bitterlich erfahren müssen, dass eben viele Mannschaften ein ähnlich homogenes Gebilde haben. Die können auch verteidigen und die können auch kämpfen. Und dann brauchst du eben halt andere Dinge. Und diese schottische Mannschaft hat eben diese anderen Dinge, verkörpert ja in gewisser Weise genau durch die 4 Tore, die sie geschossen haben. So, da hast du dann Spieler wie McTominay, aber auch John McGinn, der es jetzt nicht auf die Torschützenliste geschafft hat, der unglaublich gut ist, aber dann eben auch andere, die Dinge können, die vielleicht nicht alltäglich sind. So, das Problem aus schottischer Sicht ist, dass die das halt nicht jeden Tag können, sondern die machen es halt dann einmal in so einem Spiel, wo du dann diese 4 Tore hast. So, und deswegen sind die Schotten natürlich auch noch nicht auf Nummer 1 der Weltrangliste und fahren natürlich auch als Außenseiter nach Amerika. Aber die individuelle Klasse dieser Mannschaft hat zugenommen. Und ich habe Folgendes so ein bisschen als Gefühl. Ich glaube, dass der schottische Fußball extrem unter der Premier League gelitten hat und auch natürlich unter der Zunahme der Champions League, weil dadurch sind natürlich die heimischen Clubs Celtic und Rangers abgehängt worden, wo viele der Nationalspieler natürlich lange Zeit unter Vertrag waren. Und jetzt indirekt könntest du argumentieren, dass die Premier League dafür gesorgt hat, dass Schottland wieder zur WM fährt, weil die heimischen Nationalspieler sind natürlich dadurch, dass sie dann international kaum mehr stattgefunden haben, alle zu ausländischen Vereinen gewechselt. So, diese Spieler, wenn du da die Startelf durchgehst, du wirst kaum mehr einen finden von Celtic und Rangers. Die sind alle in England oder sogar im europäischen Ausland unter Vertrag. Dort haben sie dann meines Erachtens Erfahrungen gemacht in den vergangenen Jahren, die jetzt dazu beigetragen haben, dass sie all diese Rückschläge, die wir eben besprochen haben während des Spiels, überkommen sind. Denn darum geht es im Clubfußball wie im Nationalmannschaftsfußball, dass du während der 90 Minuten als Mannschaft in der Lage bist, Rückschläge zu verarbeiten und wiederzukommen und diesen Charakter zu haben, bis zur letzten Sekunde daran zu glauben, dass du das Spiel gewinnen kannst. Das hat diese Mannschaft ausgemacht und dafür stehen dann indirekt auch all jene Spieler, die da im Kader sind und überwiegend im Ausland tätig sind.
Schottland fährt gemäß Sven Heist, und da ist Sven sicherlich nicht der einzige Experte, nicht als Favorit in die USA, nach Mexiko, nach Kanada, aber das englische Nationalteam, die Three Lions, tun das schon. Deutet aus deiner Sicht die Art und Weise, ich glaube, ich verstehe, warum Thomas Tuchel tut, was er tut mit Jude Bellingham, aber deutet ein bisschen was darauf hin, dass sich Jude Bellingham tatsächlich Sorgen machen muss, überhaupt Teil dieses Nationalkaders zu sein.
Es ist ein Spiel mit dem Feuer,
Für
lieber
wen?
Jens.
Für ihn oder für ihn? Für Tuchel oder für Bellingham?
Für beide. Und wenn es ein Spiel mit dem Feuer ist, dann kann es gut gehen und es kann schief gehen. Ich möchte doch hoffen für Thomas Tuchel und Jude Bellingham, dass beide erfahren genug sind, ein bisschen zu zündeln, aber dann genau wissen, wann sie wieder Wasser draufschütten müssen und das dann auch vor der WM tun. Ich habe das Gefühl, dass Thomas Tuchel nicht zu Unrecht seine Stars ein bisschen kitzeln möchte. Das ist dadurch entstanden, dass viele dieser Stars zuletzt nicht verfügbar waren, sei es aus Verletzungen und Formschwankungen. Dadurch hat Tuchel eine andere Mannschaft in deren Abwesenheit etabliert, die durch die Findung eines hervorragenden Strukturgebers im Mittelfeld, Elliot Anderson, sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Dadurch sind dann jetzt auf einmal Stars wie Jude Bellingham und Phil Foden zurückgekommen und Tuchel war in der Situation zu sagen, hört mal zu, wir haben da vor 4 Wochen schon mal ein Länderspiel gehabt, da hat meine Mannschaft exzellent funktioniert. Wenn ich jetzt euch auf einmal nahtlos in diese Mannschaft hineinsetze und andere wieder rausnehme, dann setze ich das Leistungsprinzip komplett außer Kraft. Das kann sich ein Trainer nicht leisten, schon gar nicht jemand wie Tuchel, der permanent das Leistungsprinzip vorgibt als Entscheidungskriterium. Daher war es aus meiner Sicht total nachvollziehbar, dass er an der Mannschaft festhält, die spielt. Allerdings kommt das natürlich bei Spielern wie Bellingham nicht unbedingt gut an, der sich von seinem Selbstverständnis praktisch sagt, dass er automatisch in England gesetzt ist und auch immer so lange spielt, wie er das für richtig hält. Also er trainiert sich praktisch indirekt selbst, um es ein bisschen zu betreiben. Du weißt, wie ich es meine. Das steht jetzt im Konflikt zueinander. Und den gemeinsamen Nenner, den Tuchel und Bellingham hat, ist, dass Tuchel Bellingham als einen sehr speziellen Spieler anerkennt, den er benötigt, um am Ende ein WM-Halbfinale oder gar ein WM-Finale zu gewinnen. Da brauchst du absolut höchste individuelle Klasse und die ist eben verkörpert von Jude Bellingham. Das akzeptiert Tuchel, der ihn auch, glaube ich, so als Person insgesamt sehr gern mag. Bellingham auf der anderen Seite möchte unbedingt bei der Weltmeisterschaft im Sommer teilnehmen. Er sieht, dass die Engländer vermutlich jetzt die größte Chance haben auf den Titel. Das möchte selbst ein Spieler wie er natürlich nicht verpassen. Und umgekehrt ist der Respekt für Tuchel da, der in seiner Karriere bewiesen hat, dass er weiß, wie man wichtige Titel gewinnen kann. Die Frage ist, wie beide jetzt zueinander finden und wie weit sie so ihre Haltung aufweichen. So, beide geben für mich Anzeichen, dass sie bereit sind, dann für die Weltmeisterschaft zusammenzufinden und dass Bellingham dann wahrscheinlich auch in der Startelf steht, weil er einfach gut ist. Aber Tuchel lässt sich das halt noch offen und Bellingham zeigt, dass ihm das eben nicht gefällt, indem er die eine oder andere Geste macht, die nicht zu einem gesunden Verhältnis beiträgt. Ich glaube, dass das alles unter Kontrolle ist und beide da, wie ich es gesagt habe, ein bisschen spielen. Aber irgendwann werden sie dann mit Spielen aufhören müssen. Denn wenn beide Seiten zu weit gehen, also Tuchel Bellingham zu sehr provoziert, indem er ihn auf der Bank lässt, oder Bellingham dann entsprechend reagiert, indem er zu sehr schmollt, dann kann so ein Verhältnis halt auseinandergehen. Und wenn es zu sehr auseinandergeht, dann wird es auch schwierig, das zu kippen und dann bleibt es auch der Mannschaft nicht verborgen. Und dann fährst du eventuell, wenn du dann Bellingham überhaupt nominierst, mit einem unzufriedenen Spieler nach Amerika oder umgekehrt, du nominierst ihn nicht. Und dann gibt es in England eine riesige Diskussion, wie es sein kann, dass der vermeintlich individuell begabteste Spieler nicht mit dabei ist. Ich gehe davon aus, dass sich beide dessen bewusst sind und das dann auch sein lassen werden, wenn es in Richtung Weltmeisterschaft geht und das momentan nur dazu dient, die möglichst beste Leistung aus der Mannschaft und aus jedem einzelnen Spieler herauszuholen. Davon bin ich überzeugt, weil alles andere würde aus meiner Sicht dem Teamerfolg nicht dienlich sein.
Ist das irgendwie was, worauf die englische Presse wartet, dass das so ein kleiner Stachel ist, den man Thomas Tuchel ins Fleisch stechen könnte? Wenn er zum Beispiel, was ich nicht glaube, er Bellingham zu Hause lassen sollte, dass dann die Geier zu kreisen beginnen?
Die englische Presse spielt auch ein bisschen mit, würde ich momentan sagen. Und ich hoffe, dass sich auch die englische Presse bewusst ist, was sie für einen Einfluss haben kann auf genau diesen Fall. Momentan sehe ich eine sehr ausgeglichene Berichterstattung in England. Die Leute schätzen, wie Thomas Tuchel seine Mannschaft aufstellt. Sie schätzen seine Expertise. Sie haben auch gemerkt, dass es keinen Sinn macht, einen noch nicht fitten Jude Bellingham in diese Mannschaft zu stellen, weil die anderen ja funktionieren. Es gibt ja keine Gegenargumente. Also wenn du mit Morgan Rogers auf der Spielmacherposition in Serbien 5-0 gewinnst und zu Hause gegen Serbien 2-0 gewinnst, gibt es ja wenig Argumente, das anders zu machen. So, wir reden halt jetzt über mögliche WM-Halbfinals in der Zukunft, wo sich dann die Frage stellt, ob vielleicht dieses kleine Mühe, dass Jude Bellingham noch mal besser ist als Morgan Rodgers, was daran abzulesen ist, dass der eine für Real Madrid und der andere bei allem Respekt für Aston Villa spielt und auch noch ein paar Titel zwischen den beiden liegen, dass das eben den Unterschied machen könnte. Ich glaube schon, dass die englische Presse so erwartet, dass am Ende natürlich die Stars auf dem Platz sind, weil man halt von diesen Stars erwartet, dass sie dann entscheidende Spiele gewinnen können. Nichtsdestotrotz sind sich die Medien auch bewusst, dass es keinen Sinn macht, lauter selbstbezogene Spieler in die Mannschaft zu setzen. Denn das hatte England ja zu Genüge in der Vergangenheit. Also es gab diese Zeiten, wo man auf einmal einen Paul Scholes als linken Mittelfeldspieler aufgestellt hat, nur damit er halt in dieser Mannschaft drin ist, weil er diesen Namen hat. Tuchel geht einen anderen Weg. Tuchel sagt, das wird unter ihm nicht vorkommen. Wenn es nicht zu seiner Formation passt, mit drei Spielmachern zu spielen, dann sitzen eben zwei auf der Bank. Und das ist ja auch logisch. Und das ist auch meiner Sicht auch etwas, was von außen her oft falsch gesehen wird. Denn England hat viele wunderbare Spieler, aber viele wunderbare Spieler spielen auch auf den exakt selben Positionen. Und dann kannst du eben naturgemäß die nicht alle auf einmal einsetzen. Und jetzt reden wir davon, dass sogar noch Cole Palmer vom FC Chelsea momentan verletzt ist. Also wenn der auch noch zurückkommt, gibt es ja nochmal weitere Optionen. Und ich glaube, dass es daher gar keine andere Möglichkeit gibt, als all diesen Spielern klarzumachen, wie individuell toll sie sind und wie sehr man sie benötigt, aber dass es am Ende noch ein Mannschaftssport ist und dass sie nur Erfolg haben werden, wenn sie zusammenhalten. Ich glaube, das ist das, worauf Tuchel hinaus möchte und daran gibt es ja auch wirklich keine Zweifel. Und vielleicht ist sogar diese Kaderstärke der Engländer die große Trumpfkarte, wenn du am Ende so eine lange Weltmeisterschaft wie noch nie hast, das unter großer Hitze und erschwerten Bedingungen, da wirst du nicht nur mit einem Jude Bellingham 8x90 Minuten durch das Turnier gehen. Da brauchst du dann wahrscheinlich auch ein paar andere Spieler, die die Spielminuten übernehmen.
Boah, jetzt sind schon 8 Matches. Also ich freue mich ja und ich weiß schon, dass der Hangover nach dieser WM wird furchtbar sein, weil man sich denkt, ich brauche meine tägliche Dosis, aber früher mal haben doch 7 Matches gereicht, um Wimbledon zu gewinnen. Jetzt braucht schon 8. Sven, wie immer ganz fantastisch. Jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube zu wissen, wo du an diesem Wochenende Live-Fußball sehen wirst. Also alles andere würde mich überraschen, aber das ist auch das Schöne an den Besuchen von Sven Heist. Der überrascht mich immer mal wieder. Aber ich glaube, dass du am Sonntag um 5:30 Uhr abends, du bist ganz sicher bei Arsenal gegen Tottenham, aber ich glaube, sollte dir am Samstag langweilig werden, dann würdest du dir Granit Xhaka anschauen um 16 Uhr beim FC Fulham. Isn't it, Sven Heist?
Jetzt kennen wir uns schon so lange, lieber Jens, du hast mich durchschaut. Ich kann dem nichts mehr hinzuzufügen. Es ist richtig, es ist Samstag richtig und Sonntag richtig. Also du siehst es gerade nicht, aber ich habe meine Kappe abgenommen. Respekt.
Dann. Okay, gut. So, ich würde auch gerne nach London ziehen. Ich ziehe nach London, komm, ich kann es mir zwar nicht leisten, aber dann vielleicht finde ich ja die kleine Zeitung Graz, die sagt, den Huber brauchen wir jetzt für die Premier League. Wir zahlen ihm ein Auslandsstipendium. Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Have a good one on the weekend und zehre noch. Wir schauen uns die 98 Minuten der Schotten gegen Dänemark in naher Zukunft gemeinsam an. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 736 und ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich sehr. Ich schaue natürlich seit vielen Jahren zu, wie sie ihren Sport betreibt. Es ist immer wieder eine Freude und ich habe sie auch im letzten Jahr, was glaube ich, in Ruppolding als nächster Nähe mal gesehen, habe mich nicht zu erkennen gegeben. Da habe ich zu viel Respekt, aber sie ist jetzt bei uns in der Big Show und das ist natürlich die Weltmeisterin von 2021 im Biathlon im Massenstart, Lisa Hauser. Servus, Lisa.
Hallo, grüß dich, dass ihr da heute dabei seid.
Es ist so fantastisch. Ich muss sagen, die Lisa und ich sind uns entgegengekommen vor ungefähr 10 Tagen. Ich bin gelaufen, gejoggt und du bist, Lisa, mit zwei, also ein Kollege und eine Kollegin, was glaube ich, ihr seid da mit so Roller, Langlaufskiern auf einem Fahrradweg entgegengekommen. Ist das irgendwie eine Kompensation, solange der Schnee nicht da ist oder macht es schon auch ein bisschen Spaß manchmal?
Genau, das Sommertraining bei uns ist ja immer recht zeitaufwendig und intensiv. Wir fangen ja das Training im Mai eigentlich schon immer an. Also bei uns ist wirklich im Sommer wird der Grundstein geschaffen, damit man dann im Winter erfolgreich sein kann. Und die Skiroller, die zählen zu uns eigentlich, bei uns eigentlich als Trainingsmittel, das, was wir am meisten verwenden. Also das ist unser Haupttrainingsmittel. nebenbei gehen wir dann auch Radfahren oder machen wir Bergtouren. Aber die Skiroller, da steht man fast jeden Tag drauf und das kommt halt dem Langlauf sehr, ist sehr ähnlich und deswegen trainieren wir so viel auf die Skiroller.
Jetzt hat es vor ein paar Tagen dieses Event gegeben in München. Ich wohne ja in München im Olympiapark. Ich glaube, du warst nicht dabei, richtig?
Ich war dabei, aber bei
Ah,
mir
du
ist
warst
das
dabei.
Rennen leider gleich ja, vorbei gewesen, weil ich in der ersten Runde einen Sturz gehabt habe. Und ja, es ist ein sehr schnelles Rennen, wo das Schießen sehr viel zählt. Und nachdem ich dann in der ersten Runde schon ganz als Letzte zum Schießstand hingekommen bin,
Okay.
habe ich mich gleich mal verabschiedet.
Also ich habe das von der Atmosphäre her sehr, sehr gut gefunden. Ja, es ist in der Stadt drinnen, der Olympiapark in München. Ich wohne in München, ich radle da jeden Tag durch, der ist super. Meine Idee oder meine einzige, ich habe kein Problem damit, aber meine Anregung wäre, ich würde für sowas auch, genauso wie ich für das Mattenspringen im Skispringen, ich würde Weltcup-Punkte vergeben. Könntest du dem was abgewinnen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Ganze ist jetzt ja mal in der Anfangsphase. Die IBU ist da, glaube ich, auch ein Vorreiter, was so Sachen betrifft, dass man eine Sportart populär macht. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie einmal ein Versuch gewesen. Für uns ist schwierig, da das Sommertraining sehr viel Zeit beansprucht, dass man dann im Winter gute Rennen macht. Ist vielleicht das schwierig, dass man so Doppelsaison macht. Aber ich glaube, wenn man gute Leute herholen will, muss man natürlich irgendwo auch Punkte verteilen und gutes Preisgeld bieten, ja.
Okay, gut. Also es war ein wunderbares, war ein schönes Event. Der Stefan Steinacher hat das moderiert und dann ist jedes Event gut. Also wenn der Stefan stimmig ist, ist auf jeden Fall fantastisch.
Auf
Ja,
jeden Fall.
die Saison für euch geht am 29. November dann los in Östersund. Du bist jetzt so eine erfahrene Athletin. Wann merkst du, dass die Vorbereitung gut war? Wann merkst du, dass du gut in Form bist? Kurz vor Weihnachten oder weißt du jetzt schon, dass die Saison 25, 26 gut werden könnte?
Wenn ich die letzten Jahre so zurückblicke, habe ich relativ oft einen guten Saisonstart schon gehabt. Also auch die erste, zweite Weltcup-Station war oft schon sehr erfolgreich. Vor allem im November habe ich oft dann schon das Gefühl, ja, ich weiß, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt gerade gut in Form bin. Auch wenn die Saison dann richtig lang ist. Also man hat dann während so einer Saison schon viel Höhen und Tiefen dann mit dabei. Oft ist im Jänner dann nicht so einfach gelaufen für mich. Und dann erst wieder zum Höhepunkt im Februar dann wieder besser. Natürlich hängt es auch vom Training und von der Vorbereitung ein bisschen ab, wann man gut ist. Und ja, aber so prinzipiell die aktuelle Lage, glaube ich, ist gerade gut. Ich fühle mich gut. Jetzt heißt es einfach irgendwie nur gesund und fit bleiben. Ich glaube, das ist bei uns sehr, sehr wichtig im Ausdauersport. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend werden heuer.
Jetzt ist Östersund, also ihr habt es mir ein bisschen leid getan. Ich glaube, im letzten Jahr ist es in Kontiolahti losgegangen. Und wenn ich da nur zuschaue, ich werde depressiv beim Zuschauen. Ja? Nicht, wenn ich euch Sport treiben sehe, wenn ich mir vorstelle, da hat es vielleicht 2 Stunden mit Tageslicht pro Tag. Freut man sich dann mehr auf etwas wie Östersund, wo ja zumindest erstens viel Zuschauer sind, zweitens finde ich diese ikonische Zielkurve irgendwie, macht es mehr Spaß, wenn die Saison in Östersund anfängt.
Ja, es ist auf jeden Fall mehr Tageslicht, muss man sagen. Die Rennen sind meistens ein bisschen früher angesetzt. Letztes Jahr in Kontiolahti waren es eigentlich fast Abendrennen. Da ist dann wirklich so, man ruht nur einmal bis eine Zeit im Zimmer, bevor man dann zum Rennen rausfährt. Und da ist schon stockdunkel geworden dann. Das ist dann schon schwierig, sich dann wieder so die Motivation zu finden, dass man sagt, es ist jetzt eigentlich nicht Abend und man kann ins Bett gehen, sondern es ist jetzt Abend und man muss jetzt mal
Sport
Leistung
treiben.
bringen. Ja, genau. Und das ist natürlich in Östersund ein bisschen einfacher, weil noch ein bisschen mehr Tageslicht ist. Prinzipiell glaube ich, dass so ein Saisonstart in Skandinavien wegen auch schneebedingt oft in Skandinavien stattfindet. Und ja, also es ist nicht mehr lang hin. Und Östersund ist, glaube ich, schon ein toller Platz für mich, dass ich in die Saison reinstarten kann. Habe gute Erinnerungen dort und dann fährt man ja auch wieder gern dorthin.
Freilich. Und dann geht es relativ bald nach Hochfilzen. So, dein Heim, Biathlon, ist es ja beflügelt sowas? Ist es Druck oder mehr Druck? Wie fährst du jetzt als erfahrene Athletin nach Hochfilzen?
Hochfilzen ist immer sehr speziell, würde ich sagen. Natürlich mag man gern vor heimischer Kulisse zu laufen. Ich weiß, dass sehr viele Leute von mir daheim nach Hochfilzen kommen und die Rennen dort vor Ort anschauen, mich anfeiern. Trotzdem ist ja immer mit mehr Nervosität oder Anspannung verbunden, mit mehr Druck verbunden. Und ja, ich persönlich ist natürlich schon ein großes Ziel, in Hochfilzen einmal zur Flower-Zeremonie zu kommen. Das sind bei uns die Top 6. Ich habe es eigentlich fast gefühlt bei jeder Station schon geschafft, aber noch nie in Hochfilzen. Und das ist irgendwie, ja, bis jetzt nicht das beste Pflaster für mich gewesen, muss ich sagen.
Okay, ja. Hochfilzen, Österreich, wie wichtig ist eine Teamdynamik, mit anderen Worten, dass man sich gegenseitig antreibt? Wenn ich mir die Französinnen anschaue, die diese drei mindestens drei herausragende Läuferinnen haben, mit der Simon, Brissac-Bouchet und Jean Monod, und da gibt es wahrscheinlich noch drei, vier andere, die auch fantastisch sind. Wie wichtig wäre das? In Österreich bist du ja immer noch in meiner Wahrnehmung die Nummer eins, aber die Anna Gandl ist nicht weit weg. Aber wie wichtig wäre das, dass man hier ein bisschen mehr Dynamik auch von den Teamkolleginnen bekommt?
Ich glaube, so eine Teamdynamik kann schon sehr viel ausmachen. Man kann sich da gegenseitig Richtung Weltspitze hochhebeln, würde ich sagen. Es ist natürlich, ja, es braucht einfach Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Es war jetzt auch, wenn man jetzt zurückschaut, wirklich eine Entwicklung einfach auch sichtbar, was sie die letzten 14 Jahre, seitdem ich eigentlich Weltcup lauf, was sie da einfach entwickelt hat. Ich meine, ich kenne die Zeiten, wo wir zu zweit von Weltcup-Station zu Station gefahren sind. Wir haben mittlerweile 5 Startplätze. Man kann sich das jetzt aus aktueller Lage ja gar nicht mehr so vorstellen, wie das früher war. Ich habe selber eine Saison gehabt, wo ich wirklich immer nur zur Weltcup-Staffel dorthin gefahren bin und dann wieder zum IBU Cup, also in die zweite Liga, zurückreisen habe müssen. Ja, das kann man sich aktuell ja gar nicht mehr vorstellen. Aber es ist natürlich toll, was in den letzten Jahren einfach ja da im österreichischen Damenbiathlon entwickelt hat. Und ja, für mich natürlich sehr cool, da ich da ein großes Zugpferd immer gewesen bin, ja.
Auf jeden Fall. Wenn du sagst Startplatz, es ist ja so, im Normalfall bist du für Olympia fix qualifiziert. Und als Österreicher wissen wir, wenn du Alpin-Skifahrerin bist oder Alpinfahrer, dann musst du darum kämpfen, um die Qualifikation. Du hast natürlich gekämpft durch deine ganzen Vorleistungen, aber wenn jetzt nichts Grausliches passiert, wirst du bei Olympia dabei sein. Heißt das, dass du vielleicht deinen Plan, deinen Trainingsplan ein kleines bisschen geändert hast? Weil du hast ja vorhin gerade gesagt, also die Höhepunkte sind bei euch meistens im Februar, dass man dort dann wirklich Topform hat.
Groß verändert habe ich eigentlich nicht. Also wir haben ja im Biathlon jedes Jahr ein Großereignis. Entweder es sind Weltmeisterschaften oder dann eben alle 4 Jahre Olympia. Für mich persönlich hat Olympia gar nicht den großen Stellenwert, wie jetzt in anderen Sportarten auch. Ich sage immer, Gesamtweltcup-Sieg im Biathlon ist noch so viel größer, wie am Tag X bei Olympia Gold zu gewinnen. Also jeder, der was bis jetzt einen Gesamtweltcup gewonnen hat im Biathlon, ist einfach ja ganz extrem großer Sportler. Und ja, deswegen habe ich jetzt nicht explizit für Februar irgendwie einen Trainingsaufbau gemacht. Und ich glaube, für mich persönlich ist schon sehr wichtig, dass ich auch vorher im Dezember, Jänner schon gute Weltcup-Resultate machen werde. Da, ja, man braucht einfach Selbstvertrauen, dass man dann ja mit einem guten Gewissen auch irgendwo im Februar dann am Start stehen wird bei Olympia. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen holt man sich mit guten Ergebnissen schon vorab, ja.
Okay. Jetzt ist Biathlon, ich habe hauptberuflich mit Tennis zu tun, wo es ja auch diese Combined Events gibt, also bei den Grand Slam Turnieren, aber es gibt auch größere Turniere wie Indian Wells, wie Rom, wie Madrid, die auch Combined Events haben. Bei euch beim Biathlon ist das ganz normal. Kann man da gewissermaßen sagen, darf man sagen, dass Biathlon da auch ein Vorreiter ist, wie das funktionieren kann, dass Männer und Frauen eben das ganze Wochenende gemeinsam so bestreiten, dass es den Leuten richtig taugt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Biathlon ist, wie gesagt, die IBU spielt da eine Vorreiterrolle. Also was so Equality im Sport betrifft, sind wir da eigentlich immer schon vorne mit dabei. Das Preisgeld ist gleich, wir haben gleich viele Rennen. Meistens auch an den gleichen Tagen, manchmal ist es ein bisschen verschoben, dass wir einen Tag vorher oder nachher haben. Aber im Großen und Ganzen macht es auch sehr viel Spaß, wenn man ja mit Männern und Frauen im großen Team umherreist und zu den Weltcuporte fährt. Und ich glaube, das ist schon, was das Biathlon auch so speziell macht.
Das ist fantastisch. Und speziell, also als Zuschauer, finde ich natürlich, ich weiß, es kann nicht nur Massenstarts geben, aber natürlich ist der Massenstart das, was, und die Verfolgung meinetwegen auch. Aber haben alle vier Disziplinen, die es gibt, den Sprint, die Verfolgung, Massenstart und eben auch das klassische Einzel, was könnt ihr diesem klassischen Einzel abgewinnen? Ist das auch was? Ist das dann vielleicht doch der Ritterschlag, wo halt jeder Fehlschuss eine Minute drauf gibt?
Genau, ich glaube, das Einzelrennen unterscheidet sich ja deswegen zu den anderen Rennformaten, weil es einfach eine Strafminute gibt pro Fehler, was man im Schießstand macht. Und ich glaube, es ist irgendwie auch eine größere Chance dann vorhanden für die Athleten oder Athletinnen, die Schießstand einfach besser sind wie jetzt läuferisch gesehen. Und ich glaube, das ist eine große Chance für viele gute Schützinnen und Schützen. Und ist, glaube ich, auch ein wichtiges Rennen, was man jetzt nicht weglassen sollte. Auch wenn es natürlich von Spannungsfaktor, ein Verfolgungsrennen oder ein Massenstart natürlich viel, viel spannender ist für die Zuschauer, weil man einfach immer weiß, wer gerade vorne ist, ja.
Ja, das macht spannend. So, dann habe ich noch zwei. Das erste ist, weil wir von Schießen sprechen, gibt es auf der Tour, die ihr abarbeitet über das ganze Jahr, gibt es da einen Schießstand, wo du sagst, wenn ich dorthin komme, dann weiß ich, batsch, da fallen die Scheiben. Und gibt es dann eben auch diesen anderen Schießstand, wo du hinkommst und sagst, der batsch, ja, genau, batsch, Strafrunde, geht schon.
Ich würde es jetzt gar nicht so, ich bin jetzt nicht so der Typ, der was irgendwie an Ort oder gar nicht mag oder schon mag, aber natürlich verbindet man es immer mit ja, Erfahrungen oder auch Rennen. Wenn man gute Rennen und gute Schießleistungen dort schon gezeigt hat, dann hat man einfach ein sicheres oder selbstbewussteres Gefühl am Schießstand und dann funktioniert es auch einfach besser. Also ich glaube jetzt gar nicht an und für sich, dass das nur am Schießstand liegt, sondern einfach ja an Emotionen, Gefühle, was man so mit der Erfahrung bei den Schießständen gesammelt hat. Und prinzipiell ist die Scheibe immer gleich groß. Es sind immer 5 Schüsse zum Abfeiern. Von dem her würde jetzt nicht sagen, dass ein Schießstand mir mehr oder weniger liegt.
Und dann noch, es gibt ja, und ich weiß das, weil ich auch öfter in Kitzbühel bin und weil ich auch ab und zu langlaufen gehe, ohne dass ich es können würde, aber das macht nichts. Es gibt die Lisa Hauser Loipe über dem Golfplatz in Schwarz, am Schwarzsee. Gibt es eine realistische Chance, dass dort Lisa Hauser selbst trainiert oder ist die ein bisschen zu anspruchslos für Weltklasse-Athletinnen wie euch?
Nein, also prinzipiell glaube ich, gibt es schon die Chance, mich dort anzutreffen. Eher am Nachmittag natürlich, weil ich am Vormittag oft in Hochfilzen im Stadion bin, weil wir natürlich das Haupttraining mit Schießen meistens verbinden. Aber der Skiclub Kitzbühel, der macht da immer einen Haufen Arbeit, steckt viel Zeit dort rein, dass er jetzt in den letzten Jahren, wo die Schneeverhältnisse nicht dementsprechend ja, nicht viel Schnee gegeben hat, haben sie da immer Snow Farming Loipe oder wie sagt man, mit produzierten Schnee Loipe gemacht und hat Trainingsloipen aufgebaut. Und ja, es kann sehr leicht sein, dass man mich da am Abend oder am Nachmittag mal für eine lockere Einheit, klassische Einheit oder so antrifft.
Ja, ich kann das echt nur empfehlen und unterstreichen. Also im letzten Jahr war nicht viel Schnee grundsätzlich, aber es hat man trotzdem sehr, sehr langlaufen können. Fantastisch. Wir drücken der Lisa noch mehr als die letzten Jahre die Daumen. Das haben wir sowieso gemacht. Das ist die Big Show 736, kurze Pause. Und jetzt hätte ich noch eine ganz kleine Bitte. Könntest du mir bitte, wenn ich so prominente Gäste habe, eine Art so Station-ID noch schnell sagen? Grüß euch, das ist die Lisa Hauser und ihr hört Sportradio 360. Wäre sowas denkbar?
Ja, Sportradio
Bitte.
360. Okay.
Bitte.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch!
Herrschaften, die Big Show 736, Tom Heberlein ist noch on the go im herrlichen Container des Sportinformationsdienstes am Olympiagelände. Servus, Tom.
Servus.
Und der Lukas Zara sitzt wohlbehalten, möchte ich sagen. Der Autokorso durch Wien, ist er heute angekündigt, Lukas? Ist er schon vorbeigekommen? Grüß dich.
Ja, da braucht man heute keiner mit einem anderen Thema kommen. Wir sind bei der Fußball-WM und die Euphorie ist grenzenlos im Land.
Herrlich, herrlich. Wir sind Weltmeisterschaft. Aber
wäre der Alaba noch im Bus?
Also David Alaba, ich habe mir es heute gedacht, wie ich hergeradelt bin. Selbst wenn er einen Gipsfuß hat, glaube ich, wird ihn Ralf Rangnick sowieso mitnehmen zur WM und dann wird er im letzten bedeutungslosen Gruppenspiel trotzdem einlaufen lassen, damit David Alaba sagen kann, ich habe einmal bei einer WM gespielt.
Aber das ist und er hat ja Gedanke. Gestern irgendwie gemeint, er ist zum Rangnick gekommen und hat gesagt, wir brauchen den Gregerl. Und dann hat der Rangnick den Gregerl eingewechselt und der Gregerl hat das Tor gemacht. Also eigentlich ist ja der Alaba schon der Trainer auch, oder?
Er ist der Trainer und mir hat das extrem gut gefallen, dass dann Werner Gregoritsch, der Papa, sich eigentlich on air bei Servus TV bedankt hat, dass der Rangnick seinem Sohn so die Stange hält, obwohl der eigentlich nicht spielt. Tom?
Ja.
Wir sind Fußballweltmeisterschaft. Ja. Deutschland aber ist Frauenslalom.
Ja.
Emma Eicher, ja. Dritter Platz. Ja. Mit der Ruhe. Und pass auf, was der ORF-Kommentator, dieser von Lukas und mir jetzt nicht wahnsinnig geschätzte ORF-Kommentator. Wir haben Anmerkungen zu diesem ORF-Kommentator.
Peter Brunner ist ein sehr, sehr, sehr sympathischer Kerl.
Das ist wahr. Das und nichts anderes wollen wir sagen. Aber Peter Brunner hat Folgendes gesagt. Die Art und Weise, wie Lena Dürr Slalom fährt, wie Emma Eicher Slalom fährt, das ist die deutsche Schule und sie hätte sich das bei Lena Dürr abgeschaut. Und da hat es mir ganz ehrlich mein Frühstücksmüsli, das ich da um 10.18 Uhr gegessen habe, aus der Hand gehaut. Weil Tom, das stimmt doch nicht, oder? Emma Eicher kann ja nichts von Lena Dürr im Grunde genommen gelernt haben, weil sie ja in Schweden groß geworden ist, auch was das Skifahren angeht, sozialisiert worden ist. Oder bringe ich da was durcheinander?
Naja, gut, Emma Eicher ist jetzt 22 und sie ist ja schon mit 15 nach Deutschland gekommen. Ach doch, okay. Also, Peter Brunner,
das war nicht so gemeint.
Wenn man das als deutsche Schule bezeichnen will, dann kann man das so machen. Ja, ich sehe trotzdem große Unterschiede zwischen Lena Dürr und Emma Eicher, nicht allein schon wegen der körperlichen Unterschiede. Ja, aber worauf er natürlich anspielt, ist, dass Emma Eicher halt, die fährt eigentlich nur Ski mit ab der Gürtellinie abwärts. Oben drüber ist alles ruhig, mit Ausnahme der Hände, die Stangen wegboxen. Aber ansonsten steht die halt unglaublich souverän, unglaublich mittig, unglaublich sicher auf dem Ski. Wie sich das allerdings auf Pisten oder auf Hängen dann darstellt, die, ich sage jetzt mal ein bisschen fies, nicht so flach sind wie Levi, das muss ich erstmal noch herausstellen. Es ist ja durchaus bekannt, dass Lena Dürr und Emma Eicher gewisse Schwierigkeiten im steilen Gelände haben. Also ich würde jetzt noch nicht übermäßig durchdrehen. Auch wenn aber man vielleicht als ein bisschen darf man schon. Aber ja, das ist schon sehr ästhetisch, wie sie da runtergefahren ist am Wochenende. Und ja, es ist die Ruhe, die sie da auf dem Ski hat, muss man sagen, die ist natürlich für einen Slalom sehr wichtig, sehr gut, weil sie halt verhindert, dass du dich in irgendwelche Situationen begibst, wo es dich dann halt auseinanderreißt. Aber wie gesagt, das war jetzt mal ein Rennen. Wir sollten nicht total ausflippen. Es hat gut ausgeschaut und die Voraussetzungen, weiter Erfolg als Slalom zu fahren, sind ja auf jeden Fall vorhanden. In Wahrheit ist ja ihre Spezialdisziplin der Torlauf, wie ihr Österreicher sagt.
Tja, so, Lukas. Magst du gerne auch was zu Emma Eicher sagen, aber vielleicht auch gleich zu Lara Kulturi, die das erste Mal einen Protestplatz im Slalom erreicht hat. Und dann aber auch gleich, wenn du es gesehen hast, Lena Dürr hat im ORF-Interview gesagt, ich glaube, es war nach dem ersten Durchgang, dass sie das komplett erwartet haben, dass Schifrin dermaßen dominant ist, weil das bei den Trainings eben schon so ausgeschaut hätte. Ich wusste nicht, dass da international die Trainingszeiten bekannt sind. Wusstest du das A und was sagst du zu Lara und zu Emma?
Ich habe keine Timesheets vom Training, das gebe ich gleich hier zu. Aber ja, man trifft sich auf den Trainingspisten auch des Öfteren, weil es nicht unendlich viele gibt. Und das ist ganz üblich. Der Deutsche Skiverband tut sich da natürlich auch regelmäßig zusammen. Ich glaube, die Lena Dürr war ja in Neuseeland mit jeder Weltelite auch, hat sie dort vorbereitet auf die Saison. Das hat ja richtig gut auch funktioniert, wie wir jetzt wieder sehen. Setzt da nahtlos fort, zählt absolut zur Weltspitze im Slalom. Lara Kulturi, da muss ich dich jetzt korrigieren. Ich glaube, es war ihr zweiter Podestplatz im Slalom. Ich glaube, sie war letztes Jahr in Gurgel sogar, glaube ich, war das, war sie schon mal auf dem Podest. Dass die einzige ist, die da den Rückstand auf unter 2 Sekunden zur Schifrin halten kann, das hat mich überrascht und beeindruckt, dass die doch da einen Schritt gemacht hat. Die Dominanz der Michaela Schifrin habe ich so erwartet. Ich kann das voller Stolz so behaupten, weil ich das auch vor ein paar Wochen schon genauso formuliert habe. Sie selber hat irgendwie erzählt, dass sie sehr, sehr viel im Riesensalom investiert hat im Training, in der Vorbereitung. Ganz einfach auch deswegen, weil sie da, auch das hat sie ja selber so genannt, weil sie da posttraumatische Stress verspürt hat nach ihrem Sturz. Das wollte sie, glaube ich, irgendwie rausbringen aus ihrem Körper, sage ich jetzt einfach mal so salopp, und war dann irgendwie überrascht, dass es im Slalom so verdammt gut funktioniert. Sie hat gesagt, von den Umfängen her war das überschaubar, aber sie hat immer drauf geschaut, dass das sehr, sehr hohe Qualität hat im Training, hat da ihr Trainerteam gedankt nach dem Sieg. Und die hat ja 2 Laufbestzeiten, die hat das dominiert. Das war mit freiem Auge erkennbar, dass da keine Rutschphasen waren wie bei, ich sag mal, 27 anderen Läuferinnen. Auch am Tag danach bei den Männern gab es vielleicht nur 5 Leute, die da nicht grobe Rutschphasen gehabt haben im Steilhang. Das ist beeindruckend gewesen und die wird im Slalom in diesem Jahr nicht zu schlagen sein, glaube ich. Also das ist ein Wahnsinn. Und Lara Kulturi, na, also ich habe Bock auf dieses Duell Emma Eicher, Lara Kulturi in Zukunft. Das sind zwei Zukunftshoffnungen und ich wäre ja als deutscher Skifan extrem hyped, weil jetzt hat die Emma Eicher auch eine dritte Disziplin, wo sie aufs Podest fährt. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, Gesamtweltcup, sage ich da nur. Tom, ich habe den Lukas ja gebeten, mich daran zu erinnern, aber jetzt habe ich mich tatsächlich selber erinnert. Und wenn der Lukas sagt, die Michaela Schifrin wird nicht zu schlagen sein, die einzige in den letzten, also gut, Zrinka Lutic möchte ich jetzt noch nicht abschreiben, der hat einfach ein schlechtes Rennen gehabt, die war im letzten Jahr schon sehr, sehr gut, aber in den letzten Jahren war Petra Vlhová die einzige, die wirklich Schifrin, ja, die auch besser war, teilweise als Schifrin im Slalom. Tom, hört man irgendwas von Petra Vlhová, wann die zurückkommt, weil dieser Sturz, den sie gehabt hat, ist ja jetzt ja, glaube ich, nicht ganz, aber schon fast 2 Jahre her und das ist schon eine extrem lange Zeit, wo sie nicht mehr dabei ist. In Jasna war es, glaube ich, oder?
Genau. Ja, man hört halt vor allem nichts Positives. Gell? Also immer, wenn du glaubst, jetzt könnte es immer wieder soweit sein, hörst du entweder gar nichts oder hörst, na, es dauert noch und keine Ahnung, was da dahinter steckt. Also rein vom, irgendwie muss dieses Knie so nachhaltig geschädigt worden sein, dass da irgendwie nichts vorwärts geht. Ich glaube, dass sie schon das Bestreben hatte, in dieser Saison wieder zu fahren und halt auch mit Blick auf Olympia da wieder einzugreifen. Aber ich denke mir halt immer, wenn du nichts hörst, ist es kein gutes Zeichen, weil das einfach, oder andersrum nochmal gesagt, wenn du Zuversicht hast, wenn du glaubst, du kannst jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt zurückkehren, dann wirst du das, glaube ich, auch ein bisschen positiv in die Öffentlichkeit tragen. Aber nachdem er da immer nur so zwischen Tür und Angel manchmal auch hört, es wird nichts mehr, es wird nichts oder es geht nicht voran, habe ich schon fast die Befürchtung, dass die um ihre Karriere tatsächlich ernsthaft kämpfen muss.
Lukas, hast du ergänzende Fakten?
Ich bilde mein, Ende Oktober irgendwie war sie mal auf Schnee und ich traue mich da gar nicht sagen, ob sie Ski gefahren ist. Aber es gab irgendwie, ich habe da Bild im Kopf, wo sie im Schnee ist und Skischuhe anhat, aber keine Ski. Aber ich glaube, sie ist da mal gefahren, aber da sind wir, wie der Tom gesagt hat, noch ganz weit weg von einem Comeback, geschweige dessen von einer Prime Vlhova, die einer Prime Schifrin die Stirn bieten kann. Ja.
Wir gehen eins weiter. Bei den Männern ist ja umgedreht jetzt am kommenden Wochenende. Bei den die Rennen sind umgedreht. Die Männer werden jetzt in Gurgel am Samstag fahren, die Frauen am Sonntag. In Lebi war es genau umgekehrt. Und Lukas, du weißt, ich feiere deinen Namenskollegen, ja, Lukas Braten natürlich, wie wir alle hoffentlich ihn feiern. Aber ist er jetzt wirklich der erste brasilianische Weltcup? Er ist doch, apropos Sozialisation, er ist doch skifahrerisch ein Vollnorweger. Und ja, das ist natürlich eine geile Geschichte, dass er als Brasilianer oder für Brasilien jetzt ein Weltcuprennen gewonnen hat. Aber Marc Girardelli ist halt auch kein Luxemburger gewesen.
Und damit, auf den Punkt zu bringen. Und damit schlägst du in eine Kerbe von etlichen Kommentaren bei uns beim Standard auch, wo ich, also ich habe das jetzt einmal sehr abgefeiert, ja, also Brasilien hat jetzt einen Ski-Weltcup-Sieg und wir werden es vielleicht nochmal abfeiern, naja, sogar relativ sicher zumindest eine Medaille abfeiern im Februar. Und dann haben wir das vielleicht auch mal irgendwie auserzählt. Ja, da steht die brasilianische Fahne dabei und wir sind ja eh Skifans genug, dass wir diese ganze Backstory kennen. Ich habe sie jetzt in dem Artikel, der hat das gewonnen und dann sind halt drei Absätze zu seiner Geschichte, wie er Brasilianer worden ist. Und dann ist das ja eh klar. Ja klar, er hat natürlich mit einem brasilianischen Skiverband recht wenig zu tun, weil er ist es eigentlich. Er hat sein Privatteam, er hat potente Sponsoren, mit denen er sich das finanzieren kann. Er hat auch erzählt, unmittelbar nach dem Sieg im OF, dass das ein sehr einsamer Weg war zum Teil, den er da beschritten hat. Das spricht für mich irgendwie auch Bände, wenn man da so zwischen den Zeilen oder auf den Zeilen liest. Ja, das sagt eh auch einiges aus. Das ist ja ganz, muss ja ganz ein anderes Gefühl sein, als vor allem bei diesen Norwegern, wo es immer zum Vorschein kommt, wo es immer betont wird, wie gut sich die verstehen untereinander. Wenn du siehst, wie der mit dem McGrath im Zielraum immer herumtollt, ist eh wirklich herzig, aber ja, das stelle ich mir schon einsam vor. Muss da auch immer wieder, das haben wir vorher besprochen, immer wieder die Trainingsgruppen zusammensuchen. Gut, da ist er mit Red Bull an der komplett richtigen Stelle. Die stellen ihm da schon immer wieder gute Trainingsbedingungen und Trainingspartner zur Verfügung. Aber ja. Also wir haben das jetzt abgefeiert, wir können es jetzt wirklich fassen, jetzt ist Brasilien auch auf der Karte angekommen, genauso wie es Albanien ist es ist so, natürlich ist ein Norweger oder hat in Norwegen Skifahren gelernt, das kann man sicher so sagen.
Ist Marcel Hirscher Wunsch eigentlich Niederländer oder Österreicher?
Ja, nein, ja. Also ich würde mir noch wünschen, dass Andorra ankommt, weil mein Guilty Pleasure im Skiweltcup ist Joan Verdú mit seiner ganz schmalen Skiführung im Riesenslalom. Das ist eine Freude. Tom, was mir bei Lukas Braten aufgefallen ist, vielleicht habe ich ihn das letzte Jahr auch zu wenig gesehen, aber ich fand, dass er extrem, und das immer wieder bei Emma Eicher, bei Lena Dürr, ich fand, dass er trotz, obwohl er dynamisch gewirkt hat, irgendwie auch ruhig gefahren ist. Also auch sehr, machen eh die meisten, aber bei ihm dachte ich, ist das jetzt der gleiche Braten wie im letzten Jahr, der dann ein bisschen übergöllisch war, wie wir Österreicher sagen, aber ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist. Oder täusche ich mich da?
Ich komme nochmal auf Emma Eicher zurück. Ich weiß nicht, ob man Levi als Blaupause nehmen kann für alle Hänge, die jetzt noch kommen. Also das ist unabhängig davon, ich meine, die Schifrin hat nicht umsonst da jetzt 9-mal gewonnen. Der liegt einfach, dieser Hang. Und manchen Leuten kommt er halt entgegen. Ich weiß nicht, ob, was weiß ich, wenn du dann am Ganzland fährst oder wenn du in Schladming fährst oder wenn du dann am Männlichen fährst, ob du dann noch so ruhig auf dem Ski stehst, wie du auf dieser Black da in Levi auf dem Ski stehen kannst. Also ich würde das jetzt nicht in die eine oder andere Richtung überbewerten. Ich würde, glaube ich, erstmal abwarten, was passiert, wenn sie dann mal auf einer wirklich knackigen Piste unterwegs sind, wo es harte Übergänge gibt, wo es wellig ist, wo es ruppig ist, wo es steil ist. Also das würde ich erstmal abwarten. Und ja, es war auffällig, aber ich glaube, das könnte ja eine einmalige Geschichte gewesen sein.
Okay. Jetzt hat Lukas abschließend, hat der Tom einen jungen, aufstrebenden Niederländer erwähnt, dem ich bei Instagram auch folge. Und ich glaube, er hat, oder hat es dem ORF gesagt, jedenfalls höre ich, dass dieser aufstrebende Niederländer, wir sehen uns im Januar, gesagt hat, weil er noch zu wenige Trainingstage hat. Wenn man sich jetzt das Rennprogramm anschaut und wenn man sagt, okay, in Gurgel hätte der Hirscher auch fahren können im Slalom, vielleicht altert Badia den Riesenslalom, aber ansonsten eigentlich eine sinnvolle Entscheidung, Fragezeichen, Lukas?
Es ist dann dieser USA-Trip mit Copper Mountain und mit Beaver Creek, mit zwei Riesenslaloms, den macht er nicht mit. Dann wäre Val d'Isère, warum schwierig. Eigentlich nicht? Aber ja, natürlich schwierig. Genauso Alta Badia, Riesensalom, puh, schwierig. Aber ja, es ist der Weltcup. Irgendwann musst du anfangen. Okay, er macht das jetzt erst im Jänner. Gut, verpasst dadurch einige Rennen. Aber ja, das ist jetzt die Herangehensweise. Und wir reden jetzt bis Ende Dezember, Anfang Jänner nicht mehr über den Marcel Hirscher. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen und durchdrücken so oder ob da was dazwischen kommt.
Nicht in meiner Show. Niederländische Skifahrer genießen bei mir Priorität. Tom, abschließend noch du. Wir erreichen dich auf dem Weg nach Nashville. Du hast ein Cappy der Chicago Cubs auf,
ja,
mit dem du auch schläfst. Wirst nur die wenigsten wissen, aber ich das kann ich dir sagen. Fliegst du auch deshalb in die USA, weil du ein bisschen Bedenken hast, dass die Free Agency nicht so läuft und wirst du vielleicht ein paar aufstrebende junge Baseballspieler persönlich von Nashville nach Chicago karren?
Das glaube ich eher nicht. Das ist tatsächlich reiner Urlaub. Ich habe Bekannte da drüben. Ich fliege da immerhin zu Thanksgiving, also zum Truthahn vernichten. Und einer der Freunde, die ich habe, ist gerade nach Nashville umgezogen, was mir sehr entgegenkommt, weil Nashville soll ja eine sehr schöne Stadt sein, wie man hört, oder eine sehr unterhaltsame Stadt auch sein. Er hat mir auch schon ein Foto geschickt aus dem Bavarian Brauhaus, wo im Hintergrund ein Paulaner-Zeichen, sorry für die Werbung, und ein FC Bayern-Emblem zu sehen sind. Also, tja, mit Baseball hatte er wenig am Hut, aber selbstverständlich werde ich das natürlich verfolgen. Nachdem jetzt Josh Naylor ja schon bei den Mariners verlängert hat und nachdem Shota Imanaga überraschenderweise
nach Los Angeles geht.
Nee, das Angebot der Cubs angenommen hat, diese 22,5 Millionen.
Es sind nur 19 Autostunden nach Beaver Creek. Überlegt er das, Tom?
Na, geh weiter, also bitteschön, gell?
19 Autostunden bei maximal 55 Meilen pro Stunde. Da kriegt man einen Ausschlag, ja?
Nein, aber ich verfolge das natürlich selbstverständlich, ist doch klar.
Ne? Sehr gut. Ja.
Also Heiko Olderb hat mir gesagt, Nashville ist super. Er war dort mal während der Playoffs, der NHL-Playoffs, und Heikos Wort ist zu vertrauen. Danke, ja. Lukas, danke, Tom. Guten Flug. Kurze Pause in Big Show 736.